NDR Info. Themen des Tages.
Hamburg verliert einen seiner bekanntesten Mäzene und Förderer. Klaus-Michael Kühne ist tot. Wir schauen darauf, was von seinem Wirken bleibt und wie Wegbegleiter auf seinen Tod reagieren. Außerdem unser Thema: Die Ukraine begeht heute ihren Unabhängigkeitstag. Seit mehr als 4 Jahren kämpft das Land darum, diese Unabhängigkeit zu bewahren und hat dafür einen ungeheuren Preis bezahlt, auch an Menschenleben. Präsident Zelensky zeigte sich heute sehr kämpferisch. Aber gerade vor dem Winter braucht die Ukraine mehr Luftverteidigung. Was wollen ihre europäischen Unterstützer jetzt beitragen? Und ein politischer Satz trifft auf messbare Wirklichkeit. AfD-Chef Tino Chrupalla spricht im ARD-Sommerinterview von einem ganz normalen Sommer, den er da erlebt habe. Wir überprüfen die Klimaaussagen des AfD-Chefs. Und zum Schluss schauen wir auf den Mordprozess im Fall Fabian. Die Angeklagte hat heute ausgesagt. Das sind die Themen des Tages heute an diesem 24. August. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Unternehmer, Milliardär, Mäzen und leidenschaftlicher HSV-Fan Klaus-Michael Kühne hat Hamburg über Jahrzehnte auf ganz unterschiedliche Weise geprägt. Jetzt im Alter von 89 ist er gestorben. Dietrich Lehmann blickt auf sein Leben.
Hart arbeiten und Chancen nutzen. Das war so etwas wie das Lebensmotto von Klaus-Michael Kühne. 1937 geboren, als Sohn des Logistikunternehmers Alfred Kühne, lebt er lange Zeit im gutbürgerlichen Teil von Winterhude an der Hamburger Außenalster.
Ja, ich bin an der Bellevue aufgewachsen. Mein Vater hat dort im Jahr 1950 ein Haus gebaut und das war damals ein mutiger Entschluss. Ich bin im Heinrich-Hertz-Gymnasium zur Schule gegangen.
Übrigens in der gleichen Klasse wie der spätere Liedermacher und DDR-Kritiker Wolf Biermann. Nach Schule folgen Ausbildung als Kaufmann, Stippvisiten bei Reedereien und Banken. Dass Klaus-Michael Kühne ins väterliche Unternehmen Kühne und Nagel einsteigt, ist von vornherein klar.
Ich war der einzige Sohn. Mein Vater war ebenfalls mit dem Geschäft so eng verbunden, er konnte sich gar nichts anderes vorstellen, als dass das von mir sozusagen übernommen wurde. Er hat mich auch in sehr jungen Jahren dort in das Unternehmen hineingebracht und sehr viel dafür getan, dass ich eine erstklassige Ausbildung bekam.
Damit Klaus-Michael Kühne schon mit 26 Jahren als Teilhaber beim Logistikunternehmen Kühne und Nagel Verantwortung übernehmen kann. Gegründet worden war die Firma in Bremen. Schon Klaus-Michael Kühnes Vater aber hatte die ersten Weichen für die Verlegung des Firmensitzes in einen Teil der Schweiz gestellt, wo kaum Steuern fällig werden.
Vielleicht war es übertriebene Vorsorge, vielleicht war es auch Pessimismus, den uns dahin gebracht hat, aber es ist uns sehr gut bekommen.
Kühne und Nagel ist mittlerweile das zweitgrößte Logistikunternehmen weltweit.
Ja, unsere Stärke ist das integrierte Angebot an den Kunden, dass wir alle seine Transportprobleme lösen können, den Warenfluss steuern für unsere Kunden, mit welchen Verkehrsmitteln auch immer, von welchem Teil der Welt, in welchem Teil auch immer.
Kühne wird zu einem der reichsten Deutschen.
Bin gar nicht so anspruchsvoll. Sicher, ich habe mein Haus und mein kleines Schiff. Luxus ist für mich bedingt wichtig. Geld muss arbeiten.
Trotz der Übersiedlung in die Schweiz, seiner Geburtsstadt Hamburg, kehrt Kühne nie ganz den Rücken. Seinen Lieblingsfußballverein, den HSV, unterstützt er jahrelang mit Millionensummen und mischt sich auf der anderen Seite durch öffentliche Interviews und mehr oder weniger gefragte Tipps immer wieder ein.
Der HSV muss erstmal sein Image entscheidend verbessern, er muss attraktiv werden, daran muss gearbeitet werden.
Kühne ist zur Stelle, als die Traditionsreederei Hapag-Lloyd ins Ausland verkauft werden soll, übernimmt zusammen mit der Stadt Hamburg einen großen Teil der Aktien.
Hapag-Lloyd gehört nach Hamburg, Hapag-Lloyd befruchtet den Hafen im hohen Maße, ca. 40% des Hafenumsatzes in Hamburg kommt von Hapag-Lloyd und seinen Allianzpartnern.
Mit seiner Frau Christine bleibt Klaus-Michael Kühne kinderlos. Sein Vermögen bringt er in eine Stiftung ein. Die soll unter anderem einen großen Wunsch von Opernfan Kühne umsetzen, eine neue Oper an der Elbe, so Karl Gernandt, einer der engsten Vertrauten des Multimilliardärs.
Ich glaube schon, dass das für Herrn Kühne das größte Herzensprojekt ist.
Mit ihrem Milliardenvermögen soll die Kühne Stiftung sowohl Kultur als auch Wissenschaft und medizinische Forschung finanzieren.
Ja, und wie geht es da konkret weiter? Und Klaus-Michael Kühne hat ja Hamburg auch weit über die Wirtschaft hinaus geprägt. Was bedeutet sein Tod jetzt für die Stadt? Wie groß ist auch die Lücke, die er als Förderer hinterlässt? Darüber konnte ich mit unserem Hamburg-Reporter Jörn Strehler-Pohl sprechen. Ich habe ihn gefragt, was hat Kühne der Stadt hinterlassen? Was wirkt auch noch weiter?
Naja, das wird man, glaube ich, erst in ein paar Jahren wirklich beurteilen können, was sozusagen weiterwirkt. Weil eins muss man ja sagen, so streitbar und umstritten Kühne war, er war ja immer auch ein Impulsgeber für die Stadt. Er hat den HSV sehr stark unterstützt. Er durch sein Engagement konnte Hapag-Lloyd vor ausländischen Investoren gerettet werden sozusagen. Und dann hat er natürlich von sich zu reden gemacht in den vergangenen Jahren, dass er ein Opernhaus bauen wollte in der Hafen City. Und das wird sicherlich nachwirken. Und spätestens bei der Operneröffnung in der Hafen City in einigen Jahren, dann wird sein Name wieder ganz groß geschrieben werden.
Ja, bleiben wir mal bei diesem großen Projekt, das er jetzt vor seinem Tod ja noch maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat. Was bedeutet das für ein neues Opernhaus in Hamburg? Kommt es?
Also, der Tod bedeutet wohl erstmal nichts. Ich habe mich da nochmal auch in unserer Kulturredaktion schlau gemacht, die da sehr dicht dran ist an den Opernplänen. Und da geht es darum, dass die Stadt und die Kühne-Stiftung auf sich auf ein Haus geeinigt haben. Die Kühne-Stiftung ist quasi der Rechtsnachfolger von Klaus-Michael Kühne nach seinem Tod. Und der Entwurf wurde Ende 2025 bekannt gegeben. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass das alles jetzt auf der Spur ist und dass es genau so weitergeht wie abgesprochen. Und das war auch vor seinem Tod klar. Der Plan für das neue Opernhaus, der wird durchgezogen.
Du hast es gerade gesagt, Klaus-Michael Kühne war ja ein umstrittener Geist. Kein Mäzen, der einfach nur einen Scheck ausgestellt hat und sich dann zurückgezogen hat, ganz höflich. Wo er viel Geld gab, wollte er auch mitgestalten. Beim HSV, beim Opernhaus. Wie zwiespältig war denn dieses Verhältnis von Fördern und Einfluss nehmen?
Das war ziemlich zwiespältig, das ist ja auch ganz klar, weil Klaus-Michael Kühne ist zwar ein gebürtiger Hamburger, lebt aber schon lange in der Schweiz. Und da haben seine Kritiker immer wieder gesagt, wenn er seiner Heimatstadt was Gutes tun will, dann soll er doch bitteschön wieder seinen Wohnsitz nach Hamburg verlegen und hier in der Stadt Steuern bezahlen, anstatt sich nur als Mäzen hervorzutun. Das ist also der erste Punkt. Und der andere Punkt ist, dass natürlich diese Einflussnahme, die Kühne ausgeübt hat, zum Beispiel bei der Oper. Hamburg hat ein bekanntes Opernhaus in der Innenstadt, ein sehr bekanntes Opernhaus. Und haben Kritiker gesagt, nur weil Klaus-Michael Kühne ankommt, kriegt Hamburg mit mal ein neues Opernhaus. Was soll das? Also sehr umstritten, aber gleichzeitig glaube ich wirklich, durch seine Impulse, die er gegeben hat, das war schon maßgebend hier in der Stadt.
Wie wird Kühne denn heute von seinen Hamburger Wegbegleitern gewürdigt? Welche Reaktion gibt es schon auf seinen Tod?
Also ich habe ja schon gesagt, dass Hapag-Lloyd quasi auch durch das Engagement im Jahr 2008 von Klaus-Michael Kühne gerettet wurde vor ausländischen Investoren. Und ich denke, die wichtigste Würdigung oder eine der wichtigsten Würdigungen hier direkt aus Hamburg kommt von Hapag-Lloyd. Da war er auch größter Einzelaktionär. Und ich finde, das ist schon fast hanseatische Zurückhaltung, wenn ein Unternehmenssprecher sagt, ohne Kühne würde Hapag-Lloyd sicherlich nicht so dastehen, wie es jetzt dasteht. Und natürlich Kühne und Nagel, der Logistikkonzern, den Kühne von seinem Vater ja übernommen hatte und zu einem Weltkonzern gemacht hatte, der spricht von Kühne als Visionär und herausragender Persönlichkeit. Und ich würde sagen, egal wie umstritten Kühne war, das kann man so unterschreiben.
Klaus-Michael Kühne, du beschreibst ihn als Impulsgeber. Er ist einer der reichsten Deutschen, hat ein Milliardenvermögen, das er hinterlässt, aber keine Kinder. Dafür ein Geflecht großer Unternehmensbeteiligungen. Die Stiftung, die soll jetzt sein Erbe antreten? Also das ist alles geregelt?
So wie es aussieht, ist tatsächlich alles geregelt. Und wenn man so auf das Leben von Klaus-Michael Kühne blickt, der hat sich halt wirklich durch seine Weitsicht ausgezeichnet. Und ich würde mich wundern, wenn er in seiner Weitsicht nicht genau diese Fragen geklärt hat. Aber was ich schon am Anfang gesagt habe, was die Zukunft erst zeigen kann, wird die Stiftung selber auch so starke Impulse setzen können, wie es Klaus-Michael Kühne für seine Heimatstadt über Jahrzehnte getan hat.
Soweit Jörn Strelapol zum Tod von Klaus-Michael Kühne und was er für Hamburg bedeutet, hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Freiheit feiern, während Raketen fallen, das ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine im Jahr 2026. Der 24. August erinnert an den Moment, in dem sich die Ukraine 1991 von der Sowjetunion unabhängig erklärte. 35 Jahre später muss sie genau diese Unabhängigkeit in einem Krieg jeden Tag verteidigen. Präsident Zelensky hat den Tag heute für eine kämpferische Rede genutzt. Und auch die Unterstützer der Ukraine nutzen diesen Tag für neue Zusagen. Aber was davon hilft dem Land jetzt konkret, vor allem bei der dringend benötigten Luftverteidigung? Auch das fragen wir gleich. Florian Kellermann, er ist unser Kiew-Korrespondent in der Ukraine, zugeschaltet jetzt. Hallo Florian.
Hallo.
Wie wird dieser Unabhängigkeitstag heute in der Ukraine überhaupt begangen? Also wie fühlt sich so ein Nationalfeiertag mitten im Krieg an?
Ja, er fühlt sich natürlich anders an als im Frieden. Die Menschen haben auch gar nicht arbeitsfrei. Arbeitsfreie Feiertage sind gestrichen während des Kriegs und verfolgen das alles dann doch mehr oder weniger im Internet oder im Radio. Trotzdem hat es immerhin einen großen Staatsakt gegeben auf dem Platz vor der Sophienkathedrale und da gab es auch keinen Luftalarm in Kiew zu der Zeit. Da hat Selenskyj die ganzen ausländischen Staatsgäste begrüßt und er hat auch Soldaten und Helfer der Armee geehrt, einige von ihnen posthum. Das heißt, es gab schon eine Feier, aber natürlich in einem kleineren Rahmen, als es in Friedenszeiten der Fall wäre.
Der Präsident Selenskyj hat heute mehr als 20 Minuten gesprochen, allerdings nicht auf dieser Veranstaltung, sondern virtuell. Also ein Video, das es von ihm gab. Sehr kämpferisch, oder?
Ja, er hat gesagt, der russische Staatschef Wladimir Putin habe sich verrechnet in diesem Krieg. Er habe eben nur gezählt, wie viele Panzer die Ukraine hat und wie viele Ressourcen, wirtschaftliche Ressourcen, und habe dabei nicht bedacht, dass eben die Menschen in der Ukraine sich nicht unterwerfen lassen. Und das werde auch so bleiben. Und die Ukraine habe eben bewiesen, dass sie ihre Unabhängigkeit verteidigen kann. Kapitulation kommt nicht in Frage. Das hat er in dem Video gesagt und er hat es dann auch nochmal gesagt im Rahmen dieses Staatsakts, den ich gerade vorhin beschrieben habe.
Wie kommt so eine Botschaft an im Land? Also nach mehr als 4 Jahren im Krieg, ist dieser Unabhängigkeitstag da so auch ein Tag des Stolzes, des Kampfes, oder liegt über allem einfach diese Erschöpfung?
Ja, Erschöpfung liegt über allem, das ist ganz klar. Trotzdem ist es natürlich schon nochmal ein Tag, wo die Menschen nochmal innehalten. Es sind ja auch genau 4,5 Jahre, seit Russland die Ukraine auf breiter Front überfallen hat. Das war der 24. Februar 2022 und natürlich fasst man dann doch nochmal zusammen, was so passiert ist und ja auch die ersten Monate dieses großen Angriffs, als die russische Armee schon kurz vor Kiew stand. Also es ist dann schon nochmal auch ein Moment, wo man sagen kann, wir haben auch etwas geschafft, natürlich unter unglaublich großen Opfern, vor allem die Menschen, die gestorben sind in dem Krieg an der Front, aber auch die Zivilisten, die ja auch täglich, auch heute wieder bei Luftangriffen ums Leben kommen.
Eigentlich waren rund um diesen Unabhängigkeitstag auch Trumps Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner mal in Kiew erwartet worden, aber nach Medienberichten wurde dieser Besuch erneut verschoben. Wie viel Hoffnung setzt man in der Ukraine überhaupt doch darauf, dass von Washington wieder Bewegung in die Friedensbemühungen kommt?
Ja, nicht allzu viel. Also ich glaube, es ist so, dass dass Washington, also das Weiße Haus, eben darauf wartet, dass ein klares Signal aus Moskau kommt, dass eben Putin jetzt bereit ist zu einem Friedensschluss oder zumindest zu einer Waffenruhe. Und dann denke ich auch, dass alles relativ schnell geht, dass dann auch Kushner, Witkoff und auch Trump wieder aufspringen auf diesen Zug und sich einschalten, denn das wäre ja dann auch ein außenpolitischer Erfolg für Trump. Aber solange da eben nichts kommt, will Trump, denke ich mal, nicht noch weiter eben den Eindruck erwecken, dass er nur Hoffnung weckt, dass er nur große Töne eben von sich gibt, aber bei denen dann letztendlich nichts herauskommt. Und die Tatsache, dass die beiden nicht kommen, ist für mich schon ein Zeichen, dass aus Moskau weiterhin keinerlei Signale kommen, dass man den Krieg beenden möchte.
Aber aus Europa kamen heute Signale. Heute haben sich auch die europäischen Unterstützer mit Selenskyj beraten, teils virtuell, teils aber auch anwesend. Der britische Premier Burnham zum Beispiel, der war ja auch in Kiew, seine erste Auslandsreise, also auch ein Statement. Was ist so bei diesen Treffen konkret herausgekommen?
Es wird ja in der Regel nicht so klar gesagt, was da besprochen wird. Das wäre ja auch für Russland dann hilfreich, wenn man wüsste, was genau kommt. Also insofern kann man nur sagen, man hat über die natürlich Flugabwehr vor allem gesprochen, denn da hat die Ukraine große Probleme, die ballistischen Raketen aus Russland abzuwehren. Es ist aber auch ein bisschen ein Problem, dass man gar nicht weiß, was man dagegen tun soll, denn diese Patriot-Raketen aus den USA, diese Abfangraketen, kann die Ukraine zurzeit nicht oder nur in sehr kleinem Umfang kaufen, weil es einfach weltweit davon zu wenige gibt. Es gibt ein paar andere Überlegungen, zum Beispiel gibt es ein französisch-italienisches System, Samtief, und dem man hofft, dass es auch so weiterentwickelt wird und ballistische Raketen abschießen kann. Darüber hat man sicher gesprochen und auch über die Möglichkeit, eben russische Abschussrampen für Raketen anzugreifen, die zu zerstören, sodass Russland also diese Raketen gar nicht starten kann. Das hat der britische Premier angesprochen und da gibt es auch eine Zusage, dass also die Ukraine in Zukunft in der Lage sein soll, auch britische Raketen zu bauen. Sie soll die Pläne dafür bekommen. Das war heute etwas, was Burnham mitgebracht hat nach Kiew.
Wie wichtig ist diese Zusage militärisch der Briten? Also wie schnell kann die Wirkung entfalten? Weil die Ukraine braucht die Luftverteidigung ja jetzt, jede Nacht.
Ja, das sind also Marschflugkörper, die selber keine Raketen abschießen können, also nicht direkt zur Verteidigung, Luftverteidigung gehören, sondern eben diese Abschussrampen ins Visier nehmen können. Ist es mir nicht ganz klar, wie schnell die Ukraine in der Lage sein wird, die nachzubauen. Allerdings hat die Ukraine ja auch schon die Produktion von Marschflugkörpern eigenen, die nicht so gut sind, aber trotzdem, also sie hat Erfahrung. Insofern hoffe ich auch, dass sie diese Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow relativ schnell, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommt, herstellen kann.
Dann danke für deine Einschätzung. Florian Kellermann aus dem ARD-Team in der Ukraine. Dort ist der Unabhängigkeitstag heute, der wird begangen, vielleicht nicht gefeiert in dem Sinne, nach über 1600 Tagen Krieg. Der Sommer in Deutschland, der kühlt sich gerade so langsam ab auf ein normales Niveau. Sogar Regen gab es für die ausgetrockneten Landesteile schon. Aber hinter uns liegen eben Wochen mit Hitzewellen, mit Temperaturrekorden, ausgetrockneten Böden, Niedrigwasser, Waldbrände. Und inzwischen schätzt das Robert-Koch-Institut ja rund 14.000 hitzebedingte Todesfälle in diesem Jahr. Der Sommer 2026 hat bislang einiges an Extremwetter geliefert. Der AfD-Chef Tino Chrupalla hat einen ganz normalen Sommer erlebt, so sagte er es gestern im ARD-Interview, im Sommerinterview, zu dem er eingeladen war. Auch den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel hält er für gering. Beides lässt sich überprüfen. Wie normal war dieser Sommer und was wissen wir darüber, wie stark der Mensch das Klima verändert? Wir nutzen die Themen des Tages und machen den Faktencheck.
Für den AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla war es kein außergewöhnlicher Hitzesommer.
Ich habe auch für diesen Sommer nicht gesehen, dass wir einen exorbitant unterschiedlichen Sommer hatten zu anderen Jahren. Für mich war das ein ganz normaler Sommer. Ja, es gab Trockenperioden, es gab auch lange Regenperioden. Wir haben jetzt aktuelle, auch im August, normale Temperaturen. Also ich sehe da auch viel Panikmache,
sagte Chrupalla im ARD-Sommerinterview. Die reinen Zahlen widersprechen dieser Aussage. Das europäische Klimabeobachtungsprogramm Copernicus teilte beispielsweise mit, Juni und Juli seien in Westeuropa so heiß wie nie seit Wetteraufzeichnung gewesen. Tim Steger aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum unterstreicht das.
Das sind Abweichungen von einem Monat von zum Teil über 5 Grad. Das sind extrem hohe Abweichungen, Extreme, die wir so selten verzeichnet haben. In Deutschland war es vor allem Juni ungewöhnlich heiß.
Und auch die Meerestemperaturen waren außergewöhnlich heiß. Vor Mallorca wurden zwischenzeitlich 33 Grad im Wasser gemessen, ein Temperaturrekord. Die heißen Temperaturen, dazu wenig Niederschlag, begünstigten auch viele Waldbrände, die von Deutschland über Frankreich, Spanien bis Griechenland heftig waren. Für Geoökologin Kirsten Thonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung kein normaler Sommer. Im Gegenteil, erklärte sie im Weltspiegel.
Das ist etwas, was wir für starke Klimaszenarien eigentlich eher für Mitte des Jahrhunderts erwartet haben. Also ist das, was wir jetzt erleben, ein Vorbote dessen, was die durchschnittlichen Bedingungen vielleicht in 20, 30 Jahren sein könnten. Und das hat uns schon erschrocken.
Und damit sind wir schon bei der nächsten Aussage von Chrupalla. Er bezweifelt, dass es einen wissenschaftlichen Konsens dazu gibt, dass der Klimawandel vom Mensch maßgeblich beeinflusst wird.
Wir haben Modellrechnungen, statistische Modellrechnungen, auch da gibt es große Widersprüche.
Der Anstieg der Emissionen seit Beginn des Industriezeitalters steht in direktem Zusammenhang mit der Erderwärmung. Und das bestätigen rund 98% der Klimawissenschaftler. Klimaforscher und Forscherinnen untersuchen seit Jahrzehnten, wie sich das Klima verändert, erklärt ARD-Meteorologe Carsten Schwanke.
Diese Temperaturentwicklung, die wir über die letzten 100 Jahre gesehen haben, ist zurückzuführen auf das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas.
Was Chrupalla und auch andere AfD-Politiker mit ihren Aussagen bezwecken, Klimadesinformation und Klimaverunsicherung. Dem Leugnen des Klimawandels folgt mittlerweile nämlich eine andere Strategie. Man erkennt den Klimawandel grundsätzlich an, zweifelt aber, dass die Erderwärmung zu einem großen Teil von Menschen beeinflusst wurde. Die Vereinten Nationen warnten bereits, dass solche Desinformationskampagnen vor allem über Social Media verbreitet werden.
Katharina Wilhelm mit einem Faktencheck zu den Aussagen von AfD-Chef Tino Chrupalla im ARD-Sommerinterview. Und das ist übrigens auch Thema in der neuen Folge des Berlin Code. Im Podcast des ARD-Hauptstadtstudios geht es dann um die größere Frage auch, wie geschlossen geht die AfD eigentlich in die anstehenden Landtagswahlen? Was man da zum Beispiel aus den Sommerinterviews der Parteispitzen Weidel und Chrupalla auch ablesen kann, bei denen es ja auch immer mal wieder knirscht. Der Berlin Code jetzt schon in ARD Sounds oder abends um 17:45 hier bei uns in 40 Minuten im Programm. Seit Ende April versucht das Landgericht Rostock zu klären, was mit dem 8-jährigen Fabian aus Güstrow passiert ist. Die Staatsanwaltschaft wirft der 30-jährigen Gina H. vor, den Jungen im Oktober vergangenen Jahres getötet zu haben. Bis heute hatte die Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen. Jetzt hat sie erstmals ausführlich ihre Sicht geschildert. Axel Krummenauer berichtet.
Weit vor 6 Uhr standen am Morgen die ersten Interessierten vor dem Landgericht Rostock, um einen Platz im größten Saal des Hauses zu bekommen. Mehrere hundert wollten hören, was die Angeklagte in dem Mordfall zu sagen hat. Gerichtssprecherin Anne Kruse.
Heute war tatsächlich der Tag, wo die meisten Zuschauer zu uns gekommen sind. Es gab vor dem Gericht eine riesige Schlange und es gab auch einen kleinen Tumult, weil es da ums Vordrängeln ging und da musste tatsächlich die Polizei hinzugerufen werden, damit das nicht eskaliert.
Am Vormittag dann betrat die Angeklagte den Gerichtssaal im kurzärmeligen Shirt und begann kurz darauf, ihre Erklärung zu verlesen. 95 Seiten, über 3 Stunden lang, größtenteils verfasst durch ihre Anwälte. Hätte ich ihn, also Fabian, ermordet, hätte ich mit Sicherheit das Gefühl gehabt, mein eigenes Kind zu ermorden, so die Angeklagte Gina H. wörtlich. Mehrere vorherige Zeugenaussagen bezeichnete die 30-Jährige als teils gelogen. Ein Indiz in dem Mordprozess, ein Blutfleck von Fabian auf einer Küchenrolle in ihrem Auto, erklärte sie so, sie sei mit dem Jungen im August vergangenen Jahres an einem See gewesen, der Junge habe sich dort verletzt, sie habe die Wunde mit der Küchenrolle abgetopft. Und auch den Tümpel, an dem Fabians Leiche gefunden wurde, habe sie vorher nie gekannt. Einer ihrer Verteidiger, Andreas Ohm, zeigte sich im Anschluss zufrieden.
Sie hat aus meiner Sicht versucht deutlich zu machen, dass sie A. nicht die Täterin ist und sie hat versucht deutlich zu machen, wie die Tagesabläufe an den fraglichen Tagen tatsächlich passiert sind.
Ganz anders dagegen die Anwältin von Fabians Mutter, die in dem Prozess als Nebenklage auftritt. Christine H. Beter sah in der Erklärung den Versuch der Angeklagten, die Hauptbelastungszeugen in dem Prozess als unglaubhaft darzustellen.
Die Angeklagte hat heute den Spieß umgedreht. Nicht sie hat zum Tatort geführt, sondern sie ist zum Tatort geführt worden. Ansonsten ergeht sie sich, auch das war zu erwarten, in Selbstmitleid und genießt, Anführungsstriche, ihre Opferrolle.
Die Aussagen von Gina H. muss nun das Gericht bewerten. Gut möglich, dass die 5 Richter und Richterinnen noch Fragen an die Angeklagte haben, sowie auch der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, Harald Nowak.
Viel von dem, was sie heute gesagt hat, lässt sich nicht in Einklang bringen mit dem, was wir bisher gehört haben oder bisher an Beweisen gesehen haben. Und wenn wir gucken, ob sie Fragen beantwortet oder nicht.
Am Mittwoch wird die Verhandlung fortgesetzt, möglicherweise mit 9 Aussagen der Angeklagten, auf jeden Fall aber mit einem Abgleich. Was hat Gina H. heute ausgesagt und was hat sie bei der ersten Vernehmung angegeben, kündigt Gerichtssprecherin Anne Kruse an.
Was im nächsten Prozesstag am Mittwoch aber passiert ist, dass eine frühere Aussage der Angeklagten über die Vernehmung einer Polizeibeamtin eingeführt wird. Da wird man sehen, was sie zumindest zum früheren Zeitpunkt zu den Umständen rund um die Tat gesagt hat.
Auch dann werden wieder zahlreiche Zuschauer im größten Saal des Landgerichts Rostock dabei sein und früh morgens dafür anstehen, so wie es seit Prozessbeginn an den meisten Verhandlungstagen war.
Soweit Axel Krummenauer. Der Mordprozess im Fall Fabian geht weiter. Heute hat die Angeklagte erstmals ausgesagt. Und damit enden auch die Themen des Tages heute an diesem 24. August. Wir haben unter anderem auf den Tod von Klaus-Michael Kühne geblickt und auf den Unabhängigkeitstag der Ukraine. Vor allem auf die weitere Unterstützung für das Land.